Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 269 mit mir, Philipp Rüegg, mit Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Und Domagoj Belancic.
Hallo.
Ja, der Rest der Truppe ist in Berlin, oder? An der IFA. Und bringt dann dort vielleicht für nächste Woche ein paar spannende Sachen mit. Obwohl ich sehe schon, nächste Woche kommt dann schon der nächste Event. Apple-Event ist nächste Woche, gell?
Genau, am Dienstag, am 7. am Abend, Schweizer Zeit,
okay.
Gibt es neue iPhones.
Lässig.
Ja, Gamescom ist besser als IFA, das soll ich schnell sagen.
Natürlich.
Ganz so sicher.
Das hat auch Michelle gesagt. Und sie ist schon nicht dort, oder?
Doch, sie war ja beide, aber jetzt das Jahr
ist sie nicht dort.
Okay, genau.
Hat auch gesagt, Gamescom ist klar besser.
Das ist einfach auch lustiger. Hat die cooleren Booths. Ja, dafür reden wir diese Woche über Google, respektive über Chrome, wo es jetzt, wie es aussieht, doch nicht verkaufen müssen. Wer hat das grosse Gebot letztlich gemacht?
Perplexity.
Ja, genau.
Vielleicht 34 Milliarden, die es gar nicht haben.
Ja, herrlich. Ja, jetzt müssen sie es auch nicht zusammenkratzen.
Genau.
Keine Hypotheken auflösen.
Super, oder?
Dann reden wir über den Hollow Knight Hype, der Silk Song. Der zweite Teil kommt heute raus und der Hype ist gigantisch. Und ich habe ein bisschen versucht herauszufinden, warum das so ist. Und dann ist gestern an der PlayStation State of Play, hat man das erste Gameplay gesehen zum neuen James Bond Game. Der Domi und ich haben es an der Gamescom schon gesehen und dann reden wir ein bisschen darüber, was es dort so zu sehen gibt. Dann genau weiter gesehen im Big Screen habe ich Peacemaker, die zweite Staffel, zumindest die ersten paar Folgen, die verfügbar sind. Und zockt haben wir auch ganz viel. Chronos, ich glaube, The New Dawn heisst es.
The New Dawn, genau.
Der Titel würde auch zu 1000 Games passen.
Ja, das stimmt, ja.
Und ich habe noch ein bisschen Metal Gear Solid Delta Snake eingespielt. Und dann hast du, Domino, Lost Soul Aside, wo
sehr speziell ist.
Ein Spiel.
Ja.
Also komm, wir fangen an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, Chrome bleibt jetzt, wie es aussieht, doch in der Hand von Google. Aber gewisse Zugeständnisse müssen sie, glaube ich, gleich machen, oder Samuel?
Ja, sehr wenig. Also für die, die sich nicht mehr erinnern, wie ich jedes Mal, wenn ich mich mit dem Thema wieder befasse, nämlich so Kartellrechtsklagen. Im 2020 hat es eine Klage gegen Google, die ihnen vorgeworfen hat, dass sie ein Suchmaschinenmonopol aufgebaut haben und das mit illegalen Methoden beibehalten, also Konkurrenz unterdrücken. Auch da nochmal schnell so der Disclaimer, oder Monopol im US-Recht sind per se kein Problem, du darfst schon ein Monopol aufbauen, einfach mit einem guten Produkt.
Das ist
okay, ist ja logisch, oder wenn du ein gutes Produkt machst, dann will es halt jeder, wunderbar. Aber nachher, wenn du das Monopol hast, dann gelten noch ein bisschen andere Regeln und dann darfst du halt nicht deine Konkurrenten mit so ein bisschen unfairen Methoden draussen behalten. Ab dann wird es illegal und ab dann kannst du halt verklagt werden für das. Und genau das ist schon passiert. Man hat Google vorgeworfen, sie hätten da ihre Suchmaschine halt zementiert und Konkurrenz ausgeschlossen und so weiter. Und jetzt im August von dem Jahr hat dann das Bezirksgericht aus Washington D.C. ist das, glaube ich, ja genau, hat entschieden, dass Google das Monopol hat. Also das ist mir so die erste Feststellung, okay, haben sie das Monopol, ja oder nein? Ja, sie haben es und ja, sie haben es illegal zementiert. Das sind so die Grundentscheidungen gewesen. Und dann ist es in den Remedies-Prozess gegangen. Und der Remedies-Prozess ist eigentlich das, wo man anschaut, okay, jetzt ist das Monopol da, was machen wir jetzt dagegen? So. Und der ist jetzt, ich glaube, vorgestern abgeschlossen worden und das Urteil gefällt worden. Und das Urteil ist ein ziemlicher Sieg für Google, weil ursprünglich hat eigentlich die Staatsanwaltschaft hat gefordert, dass Google dass man den Konzern aufbrechen soll, dass Google soll Chrome müssen verkaufen und dass sie Android verkaufen müssen, weil das halt alles so ineinander reingreift und mit dem überhaupt das Monopol möglich ist. Oder wenn sie jetzt müssen Chrome verkaufen zum Beispiel, dann haben sie ganz viele Nutzerdaten nicht mehr, die sie dann für ihre Suche brauchen und so weiter. Das war die Idee gewesen. Und das passiert jetzt alles nicht. Also sie dürfen Chrome behalten, sie dürfen Android behalten, sie dürfen weiterhin 20 Milliarden Dollar pro Jahr an Apple zahlen, damit Google dort Standards sucht.
20 Milliarden
pro Jahr.
Das ist so krass.
Es ist wirklich absurde Summe.
Da sehe ich kein Problem. Also ich könnte das eigentlich mit dem Wettbewerb verfälschen.
Ich habe nachher eine Begründung vom Richter, warum das so ist.
Sehr geil.
Genau, sie zahlen das ja damit auf Safari, also auf dem iPhone vor allem ist es natürlich relevant, dass dort halt Google die Standardsuchmaschine bleibt. Oder dass wenn du dort in die Adresszeile irgendetwas eingibst, wo nicht eine Webadresse ist direkt, dann kommst du direkt auf Google. Kennen alle, die ein iPhone haben.
Ist nicht einmal rausgekommen, dass Apple gesagt hat, auch wenn Google nicht zahlt hätte, Bing hätte es trotzdem nicht genommen.
Das heißt, ich erinnere das glaube ich sofort, ja. Genau. Und du kannst ja mittlerweile, du kannst ja die Standardsuche, glaube ändern. Also gar nicht probiert, ehrlich gesagt. Aber ist klar, das ist so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn halt alle Google brauchen, dann bleibt Google die Beste und so weiter. Und, aber sie lassen sich das fürstlich entlöhnen, Apple, oder sagen so, ja, wäre doch schade, wenn ihr da nicht mehr die Standardsuche wäret, oder? Das ist so... Das ist ein bisschen Mafia-Methode. Genau, und das dürfen sie jetzt weiterhin machen. Sie dürfen weiterhin so Vereinbarungen haben mit anderen Firmen. Sie haben es übrigens auch mit Mozilla. Dort ist das sogar, ich weiß nicht, wie viele Milliarden das dort sind, nicht so viel wie bei Apple, obviously. Aber dort ist wirklich ein Großteil der Einnahmen von Mozilla stammt einfach nur von diesen Zahlungen von Google. Und wenn sie wegfallen, dann... Man hat, ja, also gesagt, Mozilla relativ alt aus. Wissen wir nicht, ob es das noch weitergibt.
Das ist schon noch krass, oder? Dass irgendwie sozusagen die Konkurrenz, die lebt irgendwie. Also das finde ich etwas sehr komisch, dass die wie am Leben erhalten, aber eben vermutlich aus so Gründen, weil es kostet sie ja wenig, sie sind keine Konkurrenz, ernstzunehmende. Und dann hilft das vermutlich genau so Prozess.
Genau. Das ist wahrscheinlich genau so eine Investition, die sich jetzt gelohnt hat, oder? Und sie dürfen weiterhin, sie dürfen nicht mehr, glaube ich, so exklusiv Vereinbarungen machen. Also dass sie, ich weiß gar nicht, ist aber irgendwie exklusiv, wenn es ein Standardbrowser ist. Ich weiß auch nicht, irgendeine exklusive Vereinbarung dürfen sie nicht mehr machen, aber ich glaube, das ist in der Praxis überhaupt nicht einschränkend für Google eigentlich. Das Einzige, wo sie jetzt mühen, also wo Google so ein bisschen gezwungen wird, ist, dass sie Suchdaten an qualifizierte Konkurrenz abgeben. Also es ist namentlich ich glaube Bing, DuckDuckGo, ich glaube, was jetzt noch, irgendwie OpenAI und was gibt es noch? Nochmal irgendein Browser. 4-5 Stück. Denen müssen sie jetzt wie Suchdaten abgeben und das sind so Index- und Interaktionsdaten. Ich weiß ehrlich gesagt bis jetzt, ich habe nicht genau herausgefunden, was das soll sein, aber wahrscheinlich einfach so Daten, wo du halt kannst daraus irgendwie Schlüsse ziehen, wie die Nutzer sich verhalten und was sie halt suchen und so weiter. Das müssen sie nicht gratis abgeben, also sie dürfen das auch verkaufen, aber das kostet aber relativ wenig, so zu handelsüblichen Preisen hat das Gericht gesagt und das, ja, also das ist wie so mehr symbolisch, glaube ich. Das müssen sie aber nur einmalig machen. Also sie müssen es nicht kontinuierlich die Daten liefern, den anderen Unternehmen, sondern einmal so einen Snapshot. Und das soll halt der Konkurrenz wie eine Chance geben, okay, jetzt habt ihr die Daten, jetzt könnt ihr aufholen. Das ist so die Logik, oder?
Das ist so geil.
Und also die Begründung... Ja, genau, ob das funktioniert, das steht sehr in den Sternen. Also die Begründung vom Richter, das ist der Amit Mehta, er hat einfach die geforderten Massnahmen, also dass man das aufbrechen soll, das ginge viel zu weit und das ist halt am Ende eigentlich schädlich für die Konsumenten, also für uns, weil Chrome funktioniert nur so gut und sagt nur so ein gutes Produkt, weil es eben Teil von Google ist. Und wenn es jetzt verkauft werden müsste, wenn es irgendjemand anders kauft, dann sagt das als Produkt eigenständig gar nicht tragbar, es funktioniert gar nicht, ist gar nicht rentabel.
Du bist eine gute Arbeit geleistet, oder?
Ich glaube auch, ja.
Wir haben uns das auch schon überlegt, das ist auch sehr schwierig, glaube ich, zum Absehen, was hat dir das wirklich bewirkt, oder? Mhm. Aber eben, also, ich meine, Chrome ist einfach schon längst ja nicht mehr der Hit, was mal war. Also, ich meine, jetzt, die Marktdominanz ist zwar grösser geworden, aber bei allen, die irgendwie ein bisschen draus kommen, was auch versiert sind, haben ja Benutzer den Chrome eigentlich schon lange nicht mehr.
Benutzt ihr den Chrome? Du nicht? Das weiss ich viel. Tommy?
Nein.
Auch nicht Chrome? Was benutzt du?
Edge.
Edge?
Ja.
Aber ist Chrome basiert natürlich schon.
Du bist einfach in der 3.
Hey, es ist ein guter Browser, das funktioniert alles.
Aber ich muss nicht sagen, ich benutze auch Safari. Also von dem
ja, aber ja, irgendwie, ja, also auf eine Art hätte ich es gern gesehen, weil das hätte einfach etwas verändert und jetzt ist halt irgendwie Status Quo, oder?
Genau, also das ist die Hauptbegründung, ist eben, dass es nicht mehr funktionieren. Dann das andere mit den Zahlungen an Apple und Mozilla, dort hat er quasi gesagt, ja, das könnte eine so eine Kettenreaktion geben und eben den Mozilla zum Beispiel würde einfach untergehen, wenn sie kein Geld mehr von Google darf bekommen. Und das will er ja auch nicht. Und er hat mir argumentiert, ja, am Schluss wäre wahrscheinlich so ein Verbot sogar besser für Google, weil sie dann die 26 Milliarden insgesamt, die sie an alle verschiedenen Unternehmen zahlen, dass sie auch das Geld behalten. Und irgendwie dann, und trotzdem musst du nicht der Standardbrowser bleiben. So, das ist die Logik, sehr gut, okay. Und eben, dass nur einmalig den Snapshot abgeben, ist die Argumentation, dass andere Unternehmen das jetzt nicht sollen, kontinuierlich dürfen ausnutzen oder sogenanntes Freeloading betreiben, dass sie dann einfach von Google ständig profitieren und halt das selber nicht mehr erheben, die Daten. Okay. Und der letzte Punkt ist noch die letzte Begründung, ist, dass der ganze Markt der Suchmaschinen sich halt im Moment eh so ein bisschen im Umbruch befinde, weil KI auf den Markt drängt. Oder? Und das stimmt natürlich schon. Du hast also die OpenAI und Perplexity und so. Oder viele Leute brauchen einfach schon AI, um nach Zeug zu suchen und eben nicht mehr Google. Und das gäbe jetzt sowieso Chancen für andere Unternehmen, um dort halt Marktanteil zu gewinnen, auch ohne irgendwelche Zwänge. Ja, eben, jetzt kann man argumentieren, oder ist das so oder nicht? Ich meine, Google hat halt jetzt auch die AI-Suchen, oder? Und ich weiß es nicht, ich sehe da die Marktanteile auch nicht. Aber das stimmt wahrscheinlich schon, dass jetzt mit dem KI-Zeug da ein bisschen Bewegung im Markt kommt, einen Weg. Also Google will gegen das Urteil trotzdem Berufung einlegen, obwohl es ja eigentlich ein ziemlicher Sieg ist für sie. Hat man das Gefühl, oder? Aber sie sind halt schon mit der Prämisse gar nicht einverstanden. Also sie finden schon grundsätzlich, wir sind gar kein Monopol oder respektive wir haben es einfach nicht unrechtmäßig erhalten. Darum, sie gehen eh in Berufung, die Staatsanwaltschaft will natürlich auch in Berufung gehen und also kannst du echt davon ausgehen, am Schluss landet der Fall irgendwann mal beim Supreme Court und das geht jetzt noch, ich weiß nicht wie viele Jahre.
Gut, der, der mittlerweile mit dem Trump wieder so pro ihre Ami-Unternehmen sind und die möglichst nicht einschränken, musst du nicht davon ausgehen, dass das genau gar nicht passiert. Oder?
Ich weiß nicht, ob das so schnell dort landet. Wobei, gut, eben, der Supreme Court, der ist ja jetzt eh so besetzt, wie er besetzt ist. Ja. Das stimmt, das wird sich auch auf absehbare Zeit
ändern. Die sind schon ein paar Senioren darunter, vielleicht mal wegsterben, aber ja, je nachdem, wer es
besetzt. Ja, das geht ja relativ lang, ja. und eben, es ist wirklich so, das Urteil ist, also wird überall so interpretiert als halt ein Sieg für die ganze Big-Tech-Branche. Und hast du auch an den Aktienkurs gesehen, die sind dann von Google und auch von Apple übrigens, sind wirklich steil rauf, also so bis zu 10% zeitweise raufgeschossen. Das ist extrem, oder? Nach dem Urteil, weil eben es wird halt so als Signal gewertet, dass die ganze US-Gericht eben nicht wirklich gegen die Monopol vorgehen wollen und das Big-Tech einfach freie Hand hat. Und eben, es ist so ein so ein bisschen auf Finger klopfen. Irgendjemand hat es gerade verglichen mit, wenn du Bank ausrauben und nachher musst du irgendwie eine Entschuldigungsnotiz schreiben. So.
Sorry.
Genau, so, oh sorry. Okay. Aber das Geld darfst du trotzdem behalten.
Fände gut.
Das ist so das. Ja, eben, und jetzt ja, die einzige, also es läuft ja noch weitere Klagen gegen Apple, ist immer noch eine am Laufen, dort gegen Smartphones und iMessage und Watches und so weiter. Und gegen Google läuft ja auch noch weitere wegen dem Ad-Tech-Monopol, haben wir auch schon mal drüber geredet. Die sind noch auf einem separaten Blatt Papier. Aber selbst wenn sie verlieren, das wäre weitaus weniger schlimm, als jetzt, dass sie hätten müssen Chrome verkaufen. Also wirklich ein Hammer gewesen, oder? Ja, und jetzt kannst du halt ein bisschen, also als Konsument oder so, wenn jetzt du findest, ja, du findest es nicht so gut, dass sich die ganze Marktmacht immer konzentriert, dann musst du jetzt auch auf die EU hoffen, oder? Weil dort die sind ja immer noch so ein bisschen rigoroser und versuchen den DMA und so durchzusetzen. Aber es ist halt im Moment auch das Problem, dass da der Donald Trump recht Druck macht, dass eben die, wie du gesagt hast, dass die ganzen US-Unternehmen nicht so reguliert werden, vor allem im Tech-Bereich. Ja, er hat ja schon wieder gesagt, so, ja, das Gesetz dürfen wir jetzt irgendwie nicht umsetzen, sonst machen wir wieder neue Zölle und so, obwohl es ja schon einen Deal gegeben hat. Das
es ist halt
schon
so ein bisschen, unglaublich, dass das einfach
so mafiös.
Genau, dass das funktioniert. Weißt du, könntest ja auch noch mal jetzt, wo gerade irgendwie da die Chinesen mit den Russen und den Indern, weißt du, gerade nochmal irgendeine neue Allianz gibt. Aber die wiederum könntest du meinen, dass die könnten Druck ausüben, oder? Also, ich meine nicht, dass man jetzt die Allianz muss gut finden, aber könntest du meinen, die hätten vielleicht Interesse, aber vielleicht, weil es dort dann einfach viel zu wenig genutzt wird, die ganzen amerikanischen Dienste. Weil die nutzen es ja weniger, oder?
Gut, ich glaube, die Idee ist eh am liebsten, wenn sie alles etwas Eigenes haben. Oder? Ja. Also, dass sie
nicht abhängig sind von Indien.
Ja. Das weiß ich nicht, ja. Also China sicher, oder?
Ja, China eh, aber stimmt, Indien wüsste ich jetzt gar nicht, ob dort Google trotzdem die vorherrschende Suche und der Chrome ist vermutlich auch, oder?
Vermutlich schon.
Vermutlich aber auch in China sein. Aber irgendwie denen scheint das egal zu sein. Oder? Ja, du, gut, passiert wohl nichts. He?
Eigentlich nichts, also genau, also unter dem Strich würde ich sagen, es ist nichts passiert.
Same, schön haben wir darüber geredet.
Genau.
Aber ja, scheint sich nichts zu tun. Ja gut, dann kann ich wenigstens weiterhin meinen Zen-Browser brauchen, weil der ja auf Firefox basiert und die weiterhin Geld haben.
Ja, stimmt, das ist etwas gut. Ein Lichtblick an dieser Story, oder?
Ich halte mich an dem fest. Ja, genau, einen neuen Lichtblick gibt es dann auch heute. Kommt nämlich Hollow Knight Silksong raus. Die Erweiterung zu Hollow Knight, die 2017, glaube ich, rausgekommen ist.
Das also Original. Keine Erweiterung mehr, oder ist es Standalone?
Ja, sie haben einfach immer Updates gemacht. Aber ja. So richtige Erweiterungen hat es meines Wissens nicht gegeben, weil eben das hätte eigentlich mal eine sein.
Ja, genau.
Mit der Spielfigur, die du jetzt in diesem Teil auch spielst. Weil da im Hollow Knight spielst du The Knight. Und im Silksong bist du Hornet. Und die ist, glaube ich, einer der ersten Bosse im Hollow Knight. Und warum wir jetzt das hier drin haben, eben, wir haben es jetzt auch noch nicht können spielen. Das Game kommt heute raus und sie wollen es auch, weil es hat eine Kickstarter-Kampagne gegeben damals fürs Hollow Knight. Und dort hast du dann auch alle Zusatzinhalte eigentlich bekommen. Haben sie versprochen.
Sie haben übrigens gelogen in dieser Kampagne. Sie haben gesagt, es gibt eine Wii U-Version von Silksong.
Ja, das habe ich gesehen.
Wo ist die Version?
Vor allem krass, Hollow Knight ist nur PC und Switch. Ist ja gar nicht auf diesen Konsolen irgendwie. Das hat mich noch überrascht.
Auf Xbox ist es ja auch.
Hey, aber irgendwann ist es klar. Gut, okay, wir haben das falsch gelesen. Irgendwo ist es aufgeführt gewesen.
Also Xbox ist sicher. Dort ist ja ein Game Pass, das neue.
Ja. Also ich, aber eben das alte. Hey, ja, vielleicht erzähle ich Scheiße. Aber ich habe das gemeint, das hat mich überrascht. Hey, genau, aber eben die Kickstarter-Leute, die das unterstützt haben, die sind ein paar Tausend, sind nicht sehr viel. 50'000 Stutz hat das Team Cherry, das australische Studio, dort eingenommen. Und dann haben sie eben versprochen, alle Inhalte bekommen zu, oder? Und weil eben die Erweiterung, dass mal eine Erweiterung geplant war und jetzt ein eigenständiges Spiel, dann haben sie sozusagen immer noch zu gut und sie haben dann gefunden, sie wollen nicht, dass andere Leute das Game können vorspielen, was ich irgendwie sympathisch finde.
Ja, darum
gibt es keine Code. Und vermutlich auch, weil sie ein so kleines Team gar nicht können, zum Code-Versand machen, wie immer. Hey, aber eben, warum wir darüber reden, neben dem, dass es rauskommt, es ist mit Abstand das meistgewünschte Spiel auf Steam. Es hat über 5 Millionen Mal auf der Wishlist. Ich habe versucht herauszufinden, ob es mal Games gibt, die grösser waren, aber ich habe die Daten irgendwie nie gefunden. Ich habe einfach Daten gesehen vorher von Baldur's Gate und das hat weniger gehabt. Und das hat auch als eines der meistgewünschten gegolten. Es ist einfach sicher aktuell das mit Abstand meistgewünschte Game auf Steam. Und das Hollow Knight, das erste, das hat sich eben auch schon 15 Millionen Mal verkauft. Und das ist, also das ist für jedes Spiel viel, aber für das Indie-Game ist es unglaublich viel.
Abartig.
Also ich glaube, Baldur's Gate hat auch ähnliche Zahlen, ein bisschen tiefere. Und das ist halt einfach auch günstiger. Und jetzt eben, wie ist der ganze Hype überhaupt entstanden? Das habe ich noch recht interessant gefunden. Eben, das ist vor 8 Jahren ist es rausgekommen. Und du hast mir vorhin noch einen Link zu so einem Reddit-Post geschickt, der sehr lustig ist, wo einer schreibt, hey, sein Kollege macht da so ein Game und hey, vielleicht wird das cool. Und der Kommentar so, ja, aber hast du es gibt so viel Metroidvania, das floppt sicher.
Aber ich bin skeptisch, ja, das wird doch nichts.
Aber ja, hat auch viel von diesen Games gegeben.
Ja, ja, Unrecht haben sie nicht gehabt. Ja, aber es ist ein gesättigter Markt. Es gibt sehr viele 2D-Plattformen, Metroidvanias und alles, was so ein bisschen in die Richtung geht. Von dem her war es nicht selbstverständlich gewesen, dass das so explodiert, das Spiel, absolut.
Ja, und eben am Anfang ist es auch, ich sage es mal, nur ein Erfolg in Anführungszeichen. Es ist ja zuerst für den PC gekommen und dann ein Jahr später für die Switch. Und es hat sich dann in den ersten 2 Jahren, glaube ich, hat sich 2,8 Millionen Mal verkauft. Aber das ist auch schon ein Riesenerfolg für so ein kleines Studio. Weil das sind 2 Personen, die das gemacht haben.
Ja.
Und dann haben sie, dann eben 2019, glaube ich, haben sie den Silksong angekündigt. Und seither, also nachher hat eigentlich sozusagen, ich würde sagen, der Hype hat dann so mit dem anfangen zu trillen, oder? Und dann haben sie erst nach dem nochmal irgendwie die 12 ein bisschen mehr als 12 Millionen haben sie dann angehäuft. Und das ist absurd. Und eben, irgendwie, man kann es nicht an einem Punkt festmachen. Es sind, ich würde sagen, verschiedene Sachen gewesen. Es ist einfach generell, glaube ich, einfach ein gutes Game gewesen. Das ist natürlich die wichtigste Voraussetzung. Und dann ist es auch so ein Spiel, wo Geheimnis lebt und so, was natürlich dann ein beliebtes Beispiel war, auch für so YouTuber, um solche Deep Dives zu machen. Also das heisst, dort ist es populär gewesen. Speedrunning-Community ist heute noch ein gern gesehenes Game. Dort liegt der Rekord von einer halben Stunde. Und Leute, die, wenn es wirklich vollständig wird, schicken Game, dann kannst du auch über 100 Stunden reinstecken. Ja. Und ich glaube, der durchschnittliche ist 30 Stunden. Das ist schon geil. So Zeugs finde ich immer super. Ja, das hat sicher etwas gebracht. Und ja, und dann irgendwann ist es natürlich auch einfach zu einem Meme geworden, oder?
Ja.
Weil einfach, das hat sich so lange rausgeschoben. Und ich glaube, eben die letzte offizielle, am Anfang haben sie noch so ein bisschen kommuniziert, die Updates. Und das haben sie dann aufgehört. Und in einem Interview mit Bloomberg haben sie eben gesagt, es sind einfach die Leute nicht nerven, weil sie einfach gefunden haben, wir haben ja wie nichts zu sagen. Das ist nur so, ja, wir müssen noch dran. Und das hat auch gar keine problematische Entwicklung gehabt, was ich auch noch spannend gefunden habe. Die haben einfach gesagt, nein, wir haben es super lässig gehabt. Es ist einfach gelaufen.
Sie haben genug Zeit gehabt oder genug verdient mit dem ersten Spiel. Wahrscheinlich haben sie gar keinen Druck gehabt, irgendwie schnell vorwärts zu machen und haben sich easy können Zeit nehmen für das.
Hey, genau so klingt es, oder? Der eine Typ, der wohnt immer noch so eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und das sagt, eigentlich wäre ein Zimmer fast besser, müsste er weniger aufrufen. Das ist wirklich null Ansprüche. Und das ist geil, so in dem ersten Video, wo sie das, ich glaube, das erste Game angekündigt, oder vielleicht Silksong, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber einfach vor x Jahren, vor 7 Jahren oder so. Und es ist immer noch das genau Gleiche. In dem Bloomberg-Artikel schreibt er, er hat ein Interview, einen Call gemacht mit ihnen, das sieht immer noch genau gleich aus. Die gleich grusige Avocado-grüne Wand, keinerlei Dekoration in dem Büro von denen. Das ist einfach, die arbeiten, glaube ich, einfach und haben es gut.
Geil.
Ja, aber eben, das ist, genau, irgendwann ist wirklich das Meme entstanden. Also ich würde sagen, sie haben dann das angekündigt und dann hast du einfach wirklich ewig lang nichts mehr gehört und von dort ist es dann losgegangen, so mit Reddit immer wieder, hey, vielleicht wird es jetzt angekündigt.
Ja, an jedem Showcase, egal ob Nintendo, Microsoft oder Playstation, hat man gesagt, jetzt kommt Silksong, ich schwöre, jetzt kommt Silksong. Nie ist es gekommen, nie ist es gekommen.
Wahrscheinlich erst in den letzten 2 Jahren passiert, dass dann ist es so ein bisschen, die Mimification, genau, die hat vor 2 Jahren angefangen, weil 2022 ist schon nochmal der Trailer gekommen, wo sie auch gesagt haben und sie haben behauptet, sie haben das Gefühl gehabt, ja, jetzt haben wir es, jetzt bringen wir es fertig. Und dann ist es irgendwie nochmal 3 Jahre gegangen. Hey, ja, und ich meine, es ist einfach auch günstig, es ist 15 Stutz kostet, oder? Es ist dann,
nein, wie 19 Dollar, ja.
Ja, und das ist dann, glaube ich, eben damals 2020 oder so, ist dann einmal noch im Game Pass gekommen. Das hat auch nochmal einen Boost gegeben. Und dann ist auch die Corona-Zeit gekommen.
Ja,
das hat ja der ganzen Branche einen Boost gegeben. Und von dem haben sie natürlich auch profitieren können. Ja, und es scheint wirklich einfach so die Sammlung von all diesen Sachen zu sein. Und natürlich auch, dass sie irgendwie eine Durchschnittswertung von 90 hat auf diesen Open Critic und so, diesen Seiten. Und dann landet es auch immer in den besten Listen. Und ja,
bei uns wird es ja der Köln-Test und ich glaube, das ist schon sicher, dass der 5 von 5 wird geben. Das erste Spiel hat trotz Gefühl, dass es etwas vom Besten ist, was die Menschheit je erschaffen hat. Hey, und ich weiß nicht, ich finde es wirklich geil, dass sie so einen Erfolg haben. Ich kann es nicht so nachvollziehen, dass es das Level an Erfolg hat, weil ich finde es weder vom Gameplay her zuerst noch vom Artstyle her irgendwie etwas mega, mega Spezielles. Wenn ich jetzt irgendwie 1000 andere Indie-Games, wo ich finde, ja, das hätte jetzt auch genauso gut Erfolg können sein, aber die haben irgendwie richtig Zeitpunkt, richtige Kommunikation und irgendeinen Nerv getroffen. Aber so richtig nachvollziehen kann ich es immer noch nicht.
Nein, aber ich habe jetzt auch, wo ich es versuche, das aufzuschlüsseln. Man kann es nicht an einem Punkt festmachen. Es ist wirklich einfach, glaube die perfekte Welle. Es hat einfach funktioniert, weil es einfach gut gewesen ist, in einer guten Zeit, günstig. Und dann, ja, irgendwann ist, glaube ich, hast du so die kritische Massen erreicht. Und dann ist es einfach, dann wächst es einfach. Aber ich habe auch gefunden, alle schwärmen einem vom Stil. Und ich habe auch schon damals gefunden, ja, ich finde den easy. Ist halt so eine Geschmackssache, oder? Aber ich bin für einen Sucker für so Pixel Art und da finden die auch nicht alle geil. Aber ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt tatsächlich auch recht pumped. Ich bin jetzt auch, mich hat es jetzt auch reingezogen, einfach weil wenn es halt überall so gehypt wird, irgendwann ist, bin ich auch. Aber vermutlich spiele ich es in 2 Stunden, habe mich verirrt. Und
aber, ja, genau. Das Problem ist, ich werde es mir auch runterladen heute für Switch 2 und unterwegs spiele immer wieder mal ein bisschen, wenn ich Zeit habe. Aber das Problem bei diesem Spiel ist, wenn du immer wieder mal spielst und nicht dran bleibst, dann bist du einfach komplett verloren.
Das habe ich aber nicht befürchtet.
Es ist so bei Metroidvania, es ist der Fluch von diesem Genre. Ich habe so wieder gemerkt, als ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr Metroid Prime gespielt habe, ein absoluter Klassiker, der neu aufgelegt wurde für Switch, den ich eigentlich mega gut kenne, habe ich auch irgendwie 2 Wochen Pause gemacht und wirklich keinen blassen Schimmer mehr gehabt, wo ich muss hergehen. Und das Problem bei diesem Spiel ist, oder, dass sie meistens auch nur kryptische Hinweise geben, was du als nächstes machen musst, und dann bist du einfach komplett verloren. Darum, wahrscheinlich wird es bei mir ähnlich sein, so 2-3 Stunden insgesamt, und nachher gibt es eine Pause und ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen muss.
Wir müssen halt immer noch viele andere Games testen und so, und dann ist es eben schon noch schwierig, weil gleichzeitig heute kommt zum Beispiel gerade Indiana Jones DLC raus.
Ach, das ist schon noch, ja.
Und, stimmt. Und ich habe noch World of Tanks 2.0 ich habe noch installiert. Bin ich rumpanzerle. Selber hat man aber dann schnell gesehen. Ja, aber genau, es mangelt eben nicht an Games. Hey, ja, aber genau, es ist wirklich ein gigantischer Hype und heute kommt es raus und dann wird sich dann gleich zeigen, ob sich der Hype gerechtfertigt hat. Ob es kann die Erwartungen erfüllen. Ja, und ich würde sagen, die Erwartungen sind auch hoch beim nächsten, was wir haben. Das James Bond 007 First Light. Das neue Game von IO Interactive. Haben es gestern an der State of Play vorgestellt und wir haben es an der Gamescom schon gesehen. Es hat ein Embargo gehabt bis heute und es ist völlig unverständlich, muss ich sagen, weil man hat das ziemlich genau, man hat das sogar mehr gesehen, wie wir gesehen haben.
Ja, das ist komisch, ja. Das ist irgendwie, aber an Gamescom haben wir auch eine Hands-off Preview-Demo gesehen. Also es hat jemand einfach vorgespielt für uns und eine Entwicklerin hat noch kommentiert, was passiert. Also immerhin haben wir noch so ein bisschen Insights bekommen. Aber eben, ja, wir haben nicht dürfen darüber reden, bis nach der PlayStation State of Play, wo genau das Gleiche plus noch mehr gezeigt wurde. Irgendwie komisch. Aber ja, das, was gezeigt wurde, ist mega geil. Das haben wir schon an Gamescom gefunden. Hey, das ist wirklich cool. Es hat mir vielleicht ein bisschen zu viel Action gehabt, aber zu dem kommen wir dann noch. Aber ja, wirklich sehr, sehr vielversprechend. Und ich habe gesagt, das letzte James-Bond-Game ist schon hure lang her.
Es war sicher scheiße gewesen.
Mega lang kein James Bond, ja genau, es war scheiße gewesen. Das war 007 Legends. Hätte das etwas?
Nein, das hat man nicht mal
gesehen. 2012 rausgekommen und auf Metacritic hat es je nach Plattform 26 bis 45 also wirklich ein eher schlechtes Spiel gewesen.
Ich habe das Gefühl, das letzte, was ich gespielt habe, war noch mit dem Pierce Brosnan. Gewesen. Ich glaube, dort hat es auch mal eins gegeben. Ja, Nightfire. Das
Nightfire,
habe ich, glaube ich, gespielt.
Hey, Spark gesehen? Ah, das ist aber schon sehr alt. Ja, 2002, hey, Nightfire. Ja. Das ist schon ein Seidli alt.
Das war aber auch gewesen.
Ja, von dem her, also eben, ich glaube, die Leute haben hure Bock auf ein neues James-Bond-Spiel. Ich habe gestern noch eine kleine Zusammenfassung gemacht von dem, was man sieht. Und in den Kommentaren merkt man, die Leute sind auch richtig hyped drauf. Und ich finde, der Entwickler hinten dran ist auch so ein Entwickler, der perfekt zu James Bond passt. IO Interactive, die vor allem bekannt sind für ihre Hitman-Serie. Hitman ist eine Serie, wo du spielst einen Auftragsmörder, der halt eben auch so meistens in Situationen mit vielen Menschen ist und so ein bisschen undercover muss handeln und eine bestimmte Person muss umbringen. Du hast immer mehrere Vorgehensweisen, wie du das kannst machen. Du kannst rabiater vorgehen oder halt einfach mit Verkleidungen und Leute täuschen und so. Und das passt halt einfach perfekt zu James Bond und zum Geheimagenten da sein, den er hat. Und von dem her ist das Studio wirklich ein perfekter Match. Und das, was sie gezeigt haben, erinnert auch mega an Hitman, finde ich. Also man sieht, dass wirklich so die DNA von diesem Studio und von dem, was sie können, haben sie das übernommen. In dieser Gameplay-Demo hat man gesehen, so das Setup ist, sie haben müssen abtrünnige Agent, der 009, haben sie müssen extrahieren aus einem Hotel in der Slowakei, während irgendeinem Schachturnier. Und das Geile an diesem Spiel ist auch, dass der Bond noch recht früh in seiner Karriere ist. Also es ist nicht so, dass er irgendwie ein etablierter Agent ist, sondern er ist noch mega jung. Er sieht auch mega jung aus. Das hat mich am Anfang in den ersten Trailer nicht so geil gefunden. Irgendwie, er sieht wirklich aus wie ein Milchbubi. aber das ist Teil der Geschichte. Er ist noch jung, er ist am Anfang von seiner Karriere und ist noch heißblütig und will sich beweisen unbedingt, aber darf nicht. Und zum Beispiel in dieser Mission ist er auch noch der Chauffeur, verkleidet als Chauffeur und muss auch auf dem Parkplatz warten, bis die richtigen Agenten ins Hotel gehen und das lösen. Aber natürlich kann er nicht warten und geht auf eigene Faust rein. Und eben, nachher hast du mehrere Möglichkeiten, wie du das Hotel kannst infiltrieren kannst. Du kannst dich verkleiden, du kannst durch ein offenes Fenster reinspringen, du kannst Leute ablenken, damit du reinkommst. Also du bist relativ frei, wie du das machst. Und jede Mission soll auch die Freiheiten bieten. Und,
vor allem, sie haben es ja wirklich gezeigt, mehr, in unserem Playthrough hat er ja einfach irgendwie einen Wach mit, so einem, mit seinem, natürlich aus seiner Uhr, glaube ich, so Betäubungsgerät.
Genau, mit Gadgets und so, ja.
Nachher hat er irgendwie der Demo einfach ein Feuerzeug geklaut und irgendwo etwas anzündet. Und in späteren Sachen kann er auch, weißt, irgendwie mit der Umgebung interagieren und so. Und, also eben, oder irgendwie Leute ablassen. Also es scheint tatsächlich, das ist, glaube ich, im Hitman eben auch so gewesen. Ich habe es eben nicht mega viel gespielt. Aber du hast
auch ich gehe nicht mega viel, aber ja, genau, dort ist schon so, genau.
Leute können ablassen. Also
ja, genau.
Und dann hat es sich wirklich, weil Hitman hat sehr davon gelebt, dass du nicht, du gehst nicht einfach in und machst es, sondern du musst zuerst schauen,
wirklich du überlegen, genau, einen Plan machen, okay, ja. Wie sieht die Situation aus, wo sind Fluchtwege, wo kann ich durchgehen, wo sind Personen, die gefährlich sind und
das
so.
Das passt,
ja, genau.
Mega, finde ich auch mega gut, um so ein bisschen...
So ein No-Brainer, dass das Studio das macht, ja.
Ja, gell, dass es nicht einfach, vor allem, dass es nicht einfach so ein lineares Action-Ding dann wird, wo einfach irgendwie durchlaufen, dort hingehen, das machen, sondern einfach mal rumlaufen und schauen und hören. Das finde ich, das klingt so geil.
Ja. Ja, genau. Und eben, also er hat gefunden, als er im Hotel drin ist, wegen grafisch, finde ich so, also sehr geil gefunden. Es hat mega viele Details und hat mega viele Leute, die dort sind. Und du merkst so richtig, es fühlt sich wie eine echte Party an mit vielen Leuten. Und du hast wirklich das Gefühl, du musst aufpassen und gut überlegen, was du machst, damit du nicht auffliegst. Und im Vergleich zu Hitman kann der James Bond aber nicht einfach irgendwelche Leute umbringen. Der geil. Hitman... Du hast während der Mission hast theoretisch alle können umbringen. Du hast dann einfach eine schlechtere Bewertung am Schluss der Mission. Aber als James Bond hast du die License to Kill im Spiel nur, wenn du wirklich bedroht wirst von jemand anderem mit einer Waffe. Also wenn du mit dem Leben bedroht wirst, darfst du den anderen auch umbringen. Und es wird dann auch immer eingeblendet oben. Du hast jetzt die License to Kill. Let's go. Aber sonst darfst du niemand umbringen.
Kannst du sie vermutlich gar nicht ziehen, denn die Waffe.
Ja, wahrscheinlich. Gell? Wahrscheinlich ist es gar nicht... ja, kannst du
gar nicht aktivieren. Es gäbe sogar ein Fail-State und da wäre ja auch drauf.
Aber ist es in den Filmen auch so? Ich meine, dort hat sie schon recht viel Kollateralschäden zum Teil.
Ja, dort ist er halt einfach schon der Chef und irgendwie weiss nicht, okay. wenn er sie darf benutzen, oder?
Vielleicht, ja, genau, vielleicht hängt es so mit dem
aber zusammen. Aber ich finde es vielleicht auch noch geil, weil, genau, weil, ja. So, ich bin ja immer irgendwie, ich merke es bei Metal Gear nachher, oder? Wenn man sich durchschiessen kann, dann bin ich so schnell verleitet, den einfachsten Weg zu suchen, oder?
Ja, genau, ja. Und hier kannst du halt nicht und musst deine Gadgets und dein Hirn nutzen. Und im zweiten Teil von Demo hat man noch eine Verfolgungsjagd gesehen, wo er dann der 009 jagt. Und das sieht dann mega nach Uncharted aus, habe ich gefunden. Voll. So eine mega gescriptete Szene mit einer hohen spektakulären Verfolgungsjagd, wo du durch Marktplätze bretterisch, durch Schlamm, über Strassen und da kommt ein Lastwagen und so. Halt alles so mega gescriptete Situationen, aber halt geil, weil das gehört auch zu James Bond, so die Action-Szene und Autos sowieso. Und das ist auch etwas, die Verfolgungsjagd so aus dem fertigen Spiel, also sehr, sehr viel gegeben. Also Autos werden auch ein grosser Teil spielen. Und im letzten Teil der Demo gibt es dann noch eine Schiesserei. Ist er auf einem Flugplatz und muss der 009 daran hindern, dass er mit einem Flugzeug abhebt. Und dort gibt es also die typische Cover-Based Shooting. Oder du nimmst Deckung, schießt böse Schurken ab, überall explodiert irgendetwas. Dann bist du plötzlich auf dem Flugzeug und du stört gegen Leute kämpfen. Dann bist du im Flugzeug drinnen, das stürzt ab. Du springst aus dem Flugzeug. Also wirklich so Action-Kino, Blockbuster-Kino zum selber spielen. Und das ist eine geile Mischung, oder? Dass du so die ruhigeren Missionen hast. Oder wahrscheinlich werden viele Missionen so sein, dass sie ruhig anfangen und dann eskalieren in ein Action-Chaos. Aber das habe ich schon mal eine geile Mischung gefunden von dieser Mission, wo man gesehen hat. Und ich habe das Gefühl, es könnte wirklich etwas sehr, sehr Cooles werden.
Ja. Ja, auch das im Flugzeug. Ich habe wirklich gefunden, es fühlt sich schon krass durch James Bond an. Also ja. Es ist genau, wie man es erwartet, so die einfach over the top irgendwie und er kommt immer davon. Eben Uncharted hat das ja immer schon gemacht. Darum einfach ohne Schätze suchen.
Genau.
Ja. Nein, bin ich gespannt, ja. Das kommt im März, gell?
26. März, ja, und auch für Switch 2, lustigerweise. Bin ich da gespannt, wie das auf der Switch 2 läuft. Also PS5, Xbox und PC und auch Switch 2, lustig.
Ja, es gibt mittlerweile gute und schlechte Ports schon bei der Switch 2. Drum.
Ja, hey, Ding, Star Wars Outlaws, ist glaube ich seit heute draussen oder kommt morgen. Dann habe ich ein paar Videos auf YouTube gesehen. Das sieht erstaunlich gut aus auf der Switch. Hätte ich niemals gedacht.
Gell, so wenn das läuft, dann müsstest du meinen, müsste das andere auch laufen.
Eben, gell, so ein Open-World-Spiel und Raytracing kannst du nicht ausschalten, das ist einfach aktiviert und so. Ja, und, also klar, es ist eine schlechtere Version von der anderen Konsolen-Version und von der PC-Version, aber es sieht voll easy aus für ein Tablet. Also so, ich bin stumm gewesen. Darum bin ich auch sehr gespannt, wie James Bond wird aussehen, weil ich finde eben das, was man gesehen hat, hat sehr schön ausgesehen.
Ja, absolut. Ja, also dann das tun wir dann sicher zocken. Also kommt dann...
Cool, ich bin auch hyped.
Cool. Also komm, dann habe ich noch etwas anderes, wo es auch viele Explosionen gibt. Und darum gehen wir da in den Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Peacemaker, die zweite Staffel, läuft jetzt. Und ich habe die ersten beiden Folgen gesehen. Habt ihr die erste... Ich habe das nie gesehen, gell?
Nein, gar nicht. Nur ein paar Bilder. Nicht einmal Trailer habe ich gesehen. Ich habe keine Ahnung, um was es geht.
Es ist... Aha, aber hast du Suicide Squad, den neueren, hast du den gesehen?
Nein, auch nicht.
Okay, weil es folgt eigentlich dem. Und es läuft auf Sky. Es sind so halbstündige Folgen, wenn ich es recht im Kopf habe. Also HBO ist es, glaube ich, sonst.
Und, ah, es ist nur halbstündig? Das ist,
ja, wenn ich es... Ich meinte, die ist jetzt nur eine halbe Stunde gegangen, die und ich so gelöscht. Vielleicht sind sie ein
bisschen... Erfrischend, mal so etwas in dieser Länge zu haben.
Und eben bei Suicide Squad, eben dort war er einfach auch eine von der Hauptfiguren gewesen und die erste Staffel hat dann wirklich ziemlich direkt dort angeknüpft. Und sie sind so das typische, sie sind so ein Team von... eigentlich eben, ähnlich wie der Suicide, auch da jetzt, sind sie ähnlich wie der Suicide Squad, so der, sozusagen das B-Team, von Anti-Helden, also es gibt Superhelden-Team, dann gibt es eben das Suicide Squad und sie sind sozusagen nochmal von Art wie ein normales B-Team.
Okay.
Und im ersten ist es um irgendwelche komischen Aliens gegangen, wo Leute gesteuert haben. Hey, und das ist einfach so, ich glaube, ich habe selten etwas gesehen, was so over the top und absurd ist. Weißt du, das Intro ist immer, all die Schauspieler machen so einen Tanz, tanzen einfach zusammen. Und das ist die Intro-Szene, weißt du, so ein kleines eine Tanzaufführung und das ist da natürlich auch wieder so. Und der Peacemaker, eben gespielt von John Cena, von dem ehemaligen Wrestler, oder was heißt, wrestelt er immer noch? Keine Ahnung.
Ich kenne gar nicht, ich kenne nur von dem John Cena, weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe auch nie mehr geschaut. Der Flo ist jetzt entsetzt, vermutlich,
dass er es nicht
kennt. Ja. Und er hat noch so einen, er hat sogar sozusagen ein Haustier, so einen Adler, wie heißt der auf Englisch? Einfach der Bald Eagle, weißt du, das Nationaltier von Amis. Das hat er als, und er nennt ihn Igli.
Der Igli.
Und den hat er einfach immer dabei. Und wirklich schon in der ersten Staffel, weißt du, Blut und Sex, Gewalt und einfach wirklich vom Absurdesten. Und da, der Teil geht jetzt offenbar, spielt direkt nach dem Superman-Film, nach dem letzten. Hat dann auch so gewisse Referenzen. Und das Team, das sie hatten, die fünf Leute, die sind jetzt irgendwie so ein bisschen sich aufgelöst. Aber ich glaube, jemand schafft noch weiterhin für die komische Behörde, wo sie gewesen sind. Und der eine davon überwacht dann auch den Peacemaker, während der versucht, wieder irgendwie so ein bisschen sein Leben in den Griff zu bekommen. Und eben, so viel vom Plot hat sich jetzt noch gar nicht etabliert, aber es geht vor allem darum, der Peacemaker, der hat so eine Dimensionstor in seiner Hütte. Wo er so, wie so ein Pocket-Dimension, weißt du, da kann er rein und dann hat es ganz viele andere Türen, die anders hingehen und irgendwann ab und zu kommt ein Alien aus der Tür raus und er schimpft immer mit dem, weil er grüßt ihn immer, aber der andere grüßt ihn nicht zurück. Es hat einfach so absurden Scheiß drin. Und dort drin findet er dann eine Tür, wo man merkt, das hat irgendwie das gleiche Passwort-Ding wie seine Tür bei sich daheim und dann merkt er, da geht es sozusagen in die Dimension rein, wo auch er drin ist und eben auch sein Bruder, der eigentlich schon als Kind gestorben ist. Oder? Und dort trifft er auch seinen Vater, wo er, glaube ich, im ersten Teil hat er ihn, glaube ich, umgebracht, wenn es mir recht ist. Kleiner Spoiler, aber ja. Und der ist im ersten Teil also voll der Nazi und da ist er eben offenbar dann ein Easy-Typ und Aber es eskaliert dann, wie es nur kann sein, und er bringt sich dann aus Versehen selber um.
Also aus Versehen.
Sein Klon bringt er dann selber um. Und weißt du, er muss ihn dann nachher zum, aus dem Weg schaffen. Weißt du, muss er sich selber dann verschneiden und so. Weißt du, es ist alles so auch mega gory, völlig absurde Sachen. Bis jetzt kann ich dir gar noch nicht sagen, wo es hinführt. Das war eben eigentlich das Lustige gewesen. Es ist wie einfach. Sie sind einfach ein lustiges, gutes Team. Er mit seinen, es sind glaube fünf Leute, die einfach, eben, so ein super Loser-Team mit einer, der noch ein Geschlecht hatte im ersten, aber jetzt natürlich irgendwie verstritten ist. Und dann weisst du ja schon jetzt mit dieser neuen Dimension oder Alternativwelt wird er dann versuchen, vielleicht dort irgendwie anzubandeln, aber dort wird irgendwie etwas komisch sein. Hey, und es ist einfach, es ist so herrlich erfrischend, huren absurd und eben übertrieben sozusagen in anderen Bereichen von eben komische Sexpartys und Übersichtigkeit, wo einfach in der ersten Staffel schon jenste Schwängel und Brüste siehst. und der Vogel, der einfach irgendwie Leute das Auge rauspickt. Es ist einfach. Und der eine Typ ist von dieser komischen Behörde, die ihn überwacht, der hat eine Vogelblindheit.
Das heisst?
Der kann Vögel nicht unterscheiden. Und dann sagt er, ey, mich den Enten angegriffen. Und dabei war es ein Adler und so. Es ist einfach so dumm, aber es ist dann irgendwie. Es ist ein blöder Humor, aber ich sehe irgendwie lustig. Ich
habe gerade auf YouTube parallel die Intro-Sequenz geschaut. Das ist ja ein hoher Fiebertraum. Ja. Holy shit.
Ja,
sind wirklich einfach alle am Tanzen.
Ja, und mit seinen komischen, dummen Outfits und so.
Ja. Haben. Oh mein Gott.
Nein, es nimmt sich wirklich nicht ernst, aber spielt alle super. Und ja, ja, es sind glaube ich 8, was haben sie geschaut? Nein, 10. 10 Folgen, glaube ich. Kommen, ich glaube, die nächste kommt heute oder morgen und ich glaube, immer so im Wochentakt. Genau, Peacemaker, die zweite Staffel, kann ich sehr empfehlen. Jo, also komm, dann gehen wir noch in unser letztes Kapitel.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den
Spielecke. Kronos The New Dawn, du hast das neue Game von Blooper Team durchgezockt. Sie haben Silent Hill, hat es einfach Silent Hill geheißen?
Silent Hill 2.
Ah, ja klar.
Yeah.
Das haben
Remake.
Sie...
Letztes Jahr haben sie das gemacht, genau. Mm-hmm,
genau. Und jetzt wieder ein eigenes Game und du bist recht pumped, oder?
Ja, yeah, es ist sehr gut gefunden. 5 von 5 Sterne gegeben. Es ist noch lustig gefunden, in den Kritiken, die ich sonst gelesen habe, hat es auch mega viele gute, aber dann hat so ein paar, die dann irgendwie 4 von 10 hat gegeben oder 5 von 10. Also wirklich Leute, die es richtig scheiße gefunden haben. Wie erstaunt ist es, wird so kontrovers aufgenommen. Ich habe damit gerechnet, dass es nicht allen wird gefallen, weil es halt recht speziell ist. Aber dass es so schlechte Bewertungen einfahrt, teilweise, hat mich sehr überrascht. Genau, um was geht's? Kronos The New Dawn. Du spielst, also die Story ist mega unklar, um was es geht eigentlich die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt, der vielen Leuten nicht so gefällt. Oder? Du spielst einfach irgendeine komische, das ist eine weibliche Spielfigur wahrscheinlich, du weißt es nicht genau. Du bist in so einem Taucheranzug, oder das sieht eben aus wie ein Taucheranzug, aber komplett aus Metall, also du siehst das Gesicht von dieser Spielfigur nicht. Und die redet mit einer komischen, roboterartigen Stimme. Und du erfährst dann langsam, dass du ein Reisender bist. So nennen die Leute oder andere Charaktere, die du triffst. Und das steht auch in den Notizen, die du über dich findest. Du bist ein Reisender und du arbeitest im Auftrag von einem Kollektiv und musst durch so ein postapokalyptisches Ödland laufen und Zeitriss suchen, um in die Vergangenheit zu reisen. Also wirklich sehr, sehr abstrakt und unklar, um was genau geht. Und du nimmst einfach den Auftrag an von diesem Kollektiv und machst einfach, was sie dir sagen und tust das nicht hinterfragen. Und das Ödland, das war früher mal Polen. Und du reisest zurück in diesen Zeitriss, vor der Apokalypse, die es gegeben hat, um die Apokalypse zu verhindern. Und dort suchst du wichtige Leute, die eben die Apokalypse verhindern könnten. Aber die Leute tust du nicht retten und in die Zukunft holen, sondern du tust die Leute töten und ihre Seele digitalisieren. Damit du dann ihre Gegenwart kannst analysieren und schauen, hey, was können wir machen, damit die Apokalypse vielleicht gestoppt wird.
Ah, also wirklich, AI-Firmen, die fänden das super.
Ja, genau.
Wir sind näher an dieser Geschichte.
Und ich war irgendwie sofort hooked gewesen. Ich finde es irgendwie so weird, so komisch, wie kommst du auf so etwas, dass du Seelen von Leuten gehst, die digital. Das ist doch irgendwie hure weird. Und du fragst dich dann auch, okay, warte mal, gehöre ich zu den Guten? Also, ich gehe in die Vergangenheit und tue Leute terrorisieren, tue sie töten, ihre Seele klauen und mitnehmen.
Mit einem huren Horroranzug.
Ja, genau. Also bin ich eigentlich das Monster in diesem Spiel. genau, das haben wir gar nicht gesagt. In diesem Ödland gibt es ganz viele so hässliche, wirklich ultra hässliche Monster, die so ein bisschen menschenmässig aussehen. Aber es sind meistens so mehrere Menschen zusammen fusioniert und nackt und glitschig und mit Tentakel und grusigen Sachen. Und das ist, weil es in der Vergangenheit vor der Apokalypse jetzt eben so eine Epidemie gegeben, ein mysteriöses Virus. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass die Welt unter ist gegangen und alle Leute haben sich in so komische Monster verwandelt und so. Das ist auch noch dabei. Genau, und die Story, es wird nie 100% erklärt, was los ist, wer du genau bist, wieso dass du das machst, ist mega viel für die Interpretation offen und das Ende ist schon mega offen. Es gibt, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Enden. Und das, was ich hatte, ist definitiv nicht das Beste gewesen, das kann ich schon sagen. Ich habe dumme Entscheidungen getroffen, aber es war spannend. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist etwas, was vielleicht nicht allen wird gefallen. Aber ich bin ein Sucker für...
Wie tust du Entscheidungen fällen?
Zum Beispiel an einem Punkt kannst du wählen, ob wirklich dein Target, also dein Ziel, der, den du solltest digitalisieren, okay, den tust du digitalisieren oder ob du jemand anderes tust. Und ich habe mich zum Beispiel für jemand anderes entschieden und du kannst auch einzelne Dialoge, die du hast, kannst anders beantworten und zum Schluss gibt es dann noch eine wichtige Entscheidung, die du triffst. Und dann gibt es eben die 4 verschiedenen Enden. Aber ich liebe Zeitreisen-Stories, sowieso Apokalypse liebe ich, weirdes Zeug liebe ich, von dem her hat es mich voll abgeholt.
Genau. Das ist schon noch geil, ja?
Ja. Das Gameplay ist auch etwas, das kontrovers diskutiert ist worden, weil es halt relativ simpel ist. Also, du musst jetzt nicht irgendwie erwarten, dass du hure krass rumballer ist, hure teufel Spielmechanik hat. Es sieht so ein bisschen visuell wie Dead Space aus. Aber spielerisch hat es wenig mit dem zu tun, würde ich sagen. Weil in Dead Space hast du ja so die, wie hätte ich geheißen, strategische Zerstückelung können machen.
Ja, ich hätte es so geheißen, ja.
Tactical
Dismemberment.
Ja, genau.
Das ist ein Wort, ja.
Wo du so einzelne Gliedmassen von den Monstern können abtrennen, um sie zu schwächen und so. Und das ist hier nicht so, wenn es vordergründig vielleicht so aussieht. Du hast einfach insgesamt, glaube ich, 7 verschiedene Waffen und die haben auch irgendeinen Twist. Zum Beispiel Pistolen kannst du aufladen, damit sie stärker wird. Oder du hast ein Maschinengewehr, das du kannst aufladen und dann tut es so zielsuchende Schüsse abschießen und so. Lustige Twists, aber jetzt Ballerei und Action ist jetzt nichts weltbewegendes. Aber ich finde, es ist wirklich zweckdienlich gefunden und die Spielfigur bewegt sich sehr langsam. Du bist in diesem riesigen Anzug und dementsprechend langsam bist du. Und du kannst aber nicht
das einfach schon in Dead Space. Und auch das Inventar, dort musst du ja auch mal schauen, shit, welche Waffen nehme ich mit? Genau. Oder nehme ich noch irgendein Upgrade-Element mit? Oder lohne ich das hier, damit ich es verkaufen kann?
Inventarmanagement, auch ein Punkt, den ich in den Reviews gelesen habe, der negativ bewertet wurde, weil du hast ein verdammt beschränktes Inventar. Also wirklich. Und alles ist in Konkurrenz zueinander. Also die Waffen, Munition, aber auch Quest-Items eben. Oh, nice. Und manchmal musst du dich halt entscheiden, okay, fuck, jetzt lasse ich mal eine Waffe daheim oder in meinem Stash, damit ich das Quest-Item überhaupt transportieren kann. Und so. Und, klar, es ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber ich habe es geil gefunden, weil du musst wirklich Entscheidungen treffen, die wehtun und Entscheidungen treffen, die vielleicht falsch sind, wo du dann merkst, fuck, die Waffe hätte ich jetzt wirklich gebraucht. Und ein cooler Aspekt an den Gegner finde ich, sie fusionieren mit anderen Gegnern. Das heisst, wenn du einen Gegner getötet hast und seine Leiche am Boden ist, ist die Gefahr nicht weg, weil das nächste Monster, das kommt, kann er mit dem fusionieren, das am Boden ist, und stärker und grösser werden. Und das finde ich eine geile Spielmechanik. wenn du es umbringst, das Problem ist nicht gelöst, weil es ist immer noch da und das könnte immer noch Futter sein für ein anderes Monster. Das ist ein recht geiler Twist.
Musst du eigentlich Gegner töten oder könntest du einfach durchsäckeln?
Langsam, oder?
Ja, also oftmals bist du tatsächlich zu langsam und Es gibt Abschnitte, wo du Gegner kannst ignorieren kannst. Habe ich auch gemacht, weil ich einfach keine Munition hatte. Aber oftmals bist du auch in einer Situation, wo es dich wie absperrt. Weil du hast überall so, ein bisschen, so Türen von deinen Vorgängern, die die Zeitrisse besucht haben. Und die Türen merken, wenn es Gegner hat und tun dann alles zu. Dann bist du so wie eine Arena und musst dich schnell killen. Aber es gibt auch Abschnitte, wo du kannst durchschleichen und einfach nichts machen, sozusagen. Genau, und das Level-Design habe ich super gefunden. Es ist so mega verwinkelt und es ist wirklich, ich weiß nicht, ob es dir würde gefallen würde, ist ja Silent Hill 2 ein bisschen too much gewesen, oder? So ein bisschen labyrinthmäßig.
Ja, das ist vor allem, genau, du hast viel hin und her, müssen genau. Wieder irgendwie einen Schlüssel und dann shit, welche, das ist die dritte Tür rechts im zweiten Stock, dort, das ist wirklich too much.
Das ist wirklich, du hast dir mega viel müssen merken. Hier ist es ähnlich, aber du hast keine Map, also es ist nicht so, dass du irgendwie nachher auf drei Stöcke oder so musst überlegen, okay, den Schlüssel habe ich jetzt für hier und dann muss ich zwei Stöcke haben und wieder einen rauf und so. Das nicht. Aber es sind trotzdem Labyrinthe, wo du durchlaufst und du musst ein bisschen merken, wo du bist und so. Und es ist ähnliches Problem, wie wir vorher bei Hollow Knight gesagt haben. Ich habe auch einen Tag Pause gemacht beim Testen und dann habe ich auch keine Ahnung gehabt, was zum Teufel ich hier mache, wo in welchem Raum das bin und wo das ich als nächstes her muss. Also am besten am Stück durchspielen. Also
ja, jetzt ist schon die Karten gezeichnet, da kann man sich im Internet
ja, lohnen. genau. Es ist kurz, relativ kurz, 15 Stunden habe ich gebraucht, aber ich habe gefunden, es war eine perfekte Länge für so ein Spiel. Mehr muss es nicht sein.
Nice. Ja, geil. Ich habe gesehen, etwa gleich lang wäre im Vergleich das Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ich habe gemeint, es ist ultra lang, aber es ist gar nicht lang.
Das ist schon mal so kurz, okay.
Ja, das ist gar nicht so lang. Also ich habe es, weil ich schaue, wie weit ich bin, ich habe das Playthrough gefunden, wo irgendwie 9 Stunden ist und ich habe etwa ein Viertel, laut der, wenn ich dort scrolle. Habt ihr das mal gespielt, das Metal Gear?
Ganz, ganz, ganz früh, also irgendeins. Aber das ist wirklich so. Ist mal 2D gewesen sogar noch. Ich habe irgendwie das Gefühl.
Also ja, es ist für die ersten sind, ich glaube nicht 2D, aber sie sind von so Vogelperspektive gewesen. Die kenne ich auch noch.
Das haben wir gespielt, aber es ist wirklich, also da bin ich noch.
Das ist schon seit her. Ja. Also ich bin mit Metal Gear leider gar nicht vertraut. Ich habe mir vor 2 Jahren, als ich in Japan war, habe ich mir da die Remastered-Versionen gekauft vom 1 und 2, glaube ich, aber habe sie nie gespielt. Es tut mir so leid.
Ich habe auch nicht so viele Berührungspunkte. Ich habe die ersten 2, glaube ich, einfach, dort habe ich einen Bruder zugeschaut, wie er es gespielt hat. Und habe beim 4 mal 2 Stunden das Intro geschaut und dann nichts gespielt, vermutlich. Und das 5 habe ich aber gespielt, das habe ich gut gefunden. Und das 3 ist ursprünglich auf der PS2 rausgekommen. Habe ich, eben, wie gesagt, nicht gespielt dort, aber es gilt als eines der besten. Und jetzt haben sie das komplett überarbeitet. Also, es sieht aus wie ein ganz neues Spiel. Du merkst aber, dass das immer noch basiert auf dem alten Spiel. Also, es fängt nur schon an bei, eben, du bist der Snake. Und ey, frag mich nicht so von den Lore. Da gibt es verschiedene Snakes und manchmal ist es der gleiche, manchmal ist es ein älterer, manchmal ist es eine andere Person. Da komme ich nicht raus.
Ja, die Geschichte ist eh mega komplex, oder?
Ja. Also, das ist, ja. Aber es spielt so Kalter Krieg und du bist halt irgend so ein Green Beret-Typ, glaube ich, und halt so ein Special Ops und infiltrierst dich irgendwie. Und was mir gerade auffällt, du läufst durch wirklich ultra kleine Levels. Also da ist, ich bin immer noch in einem Dschungelgebiet vor allem und die sind vielleicht, ich weiß nicht, 100 Meter. Also weißt du läufst um 3 Ecken rum und dann latzt wieder kurz und dann kommt der nächste Abschnitt.
Also, so, ich find, das, also das merkt man, dass es auf der PS2 ja. Den Ursprung hat, sozusagen. Ja.
Also nicht von grosse Level und so. Ja. Also das ist sehr speziell. Und wie gesagt, vom grossen Plot, keine Ahnung. Das geht um irgendwelche Überläufer von den Amis, von den Russen zu den Amis. Und trotzdem ist aber irgendwie, die eine heisst The Boss, oder? Die Namen sind ja immer noch bei allen gleich beknackt, wie eh und je bei den Kojima Games. Und sie ist eben der ehemalige Boss vom Snake. Und die, ist jetzt, die läuft jetzt über. Aber ich check nicht ganz, warum denn das schlecht ist für ihn. Aber eben, es sind vermutlich dann gleich irgendwelche Terroristen, aber sie haben das Gefühl, sie sind Freiheitskämpfer. Hey, was auch immer. Das Gameplay am Anfang besteht wirklich vor allem daraus, aus Schleichen. Und dort ist schon noch so recht elaboriert, finde ich, für so ein uraltes Game. Also, weißt du, du kannst wirklich am Boden rumkriechen, du kannst verschiedene Tarnungen anlegen, damit das passt farblich und dann sehen dich Gegner, glaube ich, weniger. Und die werden wirklich relativ schnell auf dich aufmerksam. Aber eben am Anfang, du hast irgendeinen Schalldämpfer, die Betäubungsknarre. Und ich meine, dann schiesse ich die halt einfach meistens runter. der Schalter einfach geht dann einfach einen Arsch mit der Zeit und dann hört es dich. Dann nehme ich einfach das Gewehr und schiessen alle runter. Aber ich habe einfach das Gefühl, ich habe bis jetzt auch noch nicht viel, weißt, ich habe keine Schachtel, wo ich mich darunter verstecke. Ich bin da irgendwie noch zu wenig weit. Ich könnte sie einfach ablenken mit irgendetwas. Aber bis jetzt sind einfach alle runtergeschossen. Und ich finde, du merkst schon bei diesen Games, die sind langweilig, wenn du es so spielst. Du musst dich doch zwingen, das auch lustig zu machen. Sonst ist es einfach, gibt es dir nicht viel. Aber ich habe das Gefühl, für das spiele ich es irgendwie auch nicht. Das Umschleichen und weißt du, es hat ein Krokodil und Hund und du kannst zum Teil am Hund kannst einen Meter hinten vorbeilaufen und dann merkt das nicht. Also irgendwo ist ein KI auch wieder dumm oder eben alt. Dann hat es auch so absurde Heilmechanik. Du gehst dann ins Inventar und dann siehst du irgendwie einen Bruch und dann wählst du unten aus. Okay, einmal verbinden, gut, Höckli, check, desinfizieren, check. Irgendein anderes Gadget für Knochenbrüche stabilisieren, check. Und dann kriegst du einfach so die Sachen an. Die Sachen musst du halt im Inventar haben. Einfach so lustige Sachen. Und was mir auch aufgefallen ist, am Anfang hat es so eine Meldung, man sagt, hey, das Game ist schon ein bisschen älter und vielleicht ein problematischer Inhalt. Und es ist halt aus einer anderen Zeit. Und ja, wenn du Kojima kennst, dann kannst du so ein bisschen denken, was dann kommt, wenn du zumindest Metal Gear 5 gespielt hast. Und da ist es auch so, dann trifft er irgendeine und als erstes, was sie macht, ist mal ihren Reissverschluss runterziehen bis zum Bauchnabel und dann siehst du einfach ihre Riesenbrüste. Und während sie redet, kann man einfach nur auf der Brüste. Dann sagt sie so ein paar Sätze und siehst das Gesicht gar nicht. Und sie redet dann die ganze Zeit so anzüglich, als würde sie mit einem Blowjob gehen. Das ist schon so sehr aus... ich glaube, Kojima war ein bisschen ein notgeiler Typ gewesen.
Ja, ja. Aber wir haben es gestern kurz besprochen, aber im Death Stranding 2... ich glaube, sie hat einen Fußfetisch entwickelt und hat extra einen Charakter eingebaut, der die ganze Zeit barfuß rumläuft und ganz viele Fußshots hat in dem Spiel. Also, ich glaube, der lebt seine Gelüste aus in seinen Games.
Absolut. Also, es wirkt halt schon einfach sehr weird, oder? Weil einfach irgendwie, sie ist so eine Kämpferin, aber einfach, die muss jetzt einfach in ihrem. Weil unter dem Anzug hat sie offenbar nur einen BH. Und, hey, aber also sind's wirklich. Offenbar und ja, also,
aber es ist die Warnung speziell wegen dem gewesen, oder?
Es so tönt, ja. Also ja, ich glaube, okay. Es ist nicht auf, ich weiß nicht, wie sie
irgendwie ein rassistische war. Stereotypen oder so, das hat sie nicht gefunden. die kann man vielleicht noch.
Hey, genau, aber was mich dann irgendwie sozusagen wieder packt, ist eben bei dem weirden Zeugs. Also weißt du, dann kommt irgendwie einer, der einfach irgendwie zwei Minuten lang seinen Revolver hin und her schwingt und Tricks macht. Und dann macht aber der Snake irgendwie super Moves, um die Waffe wegzunehmen und dann gibt es knackte Unterhaltungen und dann kommt eben noch die komische Terroreinheit, wo der eine Typ Bienen kann steuern und auf dich jagt.
Und den kann ich mich erinnern. Also, ich habe nie selber gespielt, aber das kann ich mich erinnern, an den habe ich gesehen. Das habe ich immer faszinierend gefunden, den Boss irgendwie.
Einfach so, es hat so über... So das Absurde. Ich spiele die Games wirklich für das, weil... Ja. Es ist so dumm alles. Es ist alles so völlig übertrieben und absurd und das finde ich irgendwie einfach...
Auch ein bisschen Fiebertraum.
So. Ja, genau, das ist irgendwie so abwechslungsreich. Das Gameplay hat mich bis jetzt wirklich nicht abgeholt. Ich finde es so als Simulation noch lustig. Es hat damals irgendwo so ein Brückli, wo ich schon etwa dreimal drüber gelaufen bin und immer runtergefallen, weil die schwankt irgendwie und ich laufe gerade und gehe immer runter. Und er hebt sich dann, aber du kannst die Leute natürlich dort auch abschöpfen. Hey, ich weiß auch nicht. Es ist ein schräges Game, aber ich habe wirklich gehört, das wird noch super absurd. Darum, ich glaube, ich spiele es schon noch ein bisschen weiter. Das Letzte, was ich noch sagen muss, ich finde die Sprecher grundsätzlich gut, aber ich finde das vom Snake, den finde ich irgendwie kacke. Das ist ja hier der David Hayter. Und der ist ja eigentlich ein, oder Hayter, wie man den ausspricht, das ist eigentlich ein bekannter Sprecher. Und ich finde, der tönt wie so eine Karikatur von so einer Spielzeug-Actionfigur.
Sind es die originalen Lines von früher oder haben sie Zeug neu aufgenommen?
Das wüsste ich gar nicht. Das wüsste ich gar nicht. Aber er war einfach damals schon der Sprecher gewesen und der redet einfach immer so, ja, was, ja, I have to do my bla 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 bla. Einfach so, er hat immer so ein bisschen gleich, nicht wirklich dynamische Stimme. Und ich habe dann kurz reingelassen in Metal Gear 5, wo mir besser gepasst hat. Und dort ist sie eben der Keith Sutherland gewesen, wo die Leute aber eigentlich blöd gefunden haben. Aber ich finde, der hat viel die größere Range, was mich eigentlich überrascht, oder? Weil der Rand ist ja ein Voice Actor. Yeah. Und ich habe das Gefühl, der ist eigentlich ein guter. Aber da finde ich jetzt der ein bisschen... Hey, irgendwo ist es auch nicht so schlimm, weil das Game einfach irgendwie 20 Jahre alt ist ungefähr, oder? Aber ja, der sticht einfach ein bisschen aus. Ich habe das Gefühl, die anderen reden ein bisschen abwechslungsreicher. Oder so. Aber hey, ich glaube, wenn man es nie gespielt hat, sicher ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen. Ich glaube, das Gameplay wird ein bisschen altbacken bleiben. Aber es sieht schön aus und eben, ich glaube, immer noch absurd wie eh und je.
Und aber, das hast du mir noch geschrieben, irgendwie 90 Stutz auf Steam.
Ja, das hat Toni auch gemeint. Ja,
90 Stutz für ein Remake.
Für die normale Version vor allem.
Das war eine
Special Edition.
Und ich habe jetzt noch schnell geschaut, auf PS5 ist es nur, ja, für die 80 Stutz. Es ist doch immer umgekehrt, dass auf Steam tendenziell günstiger ist als auf Konsolen.
Hey, es ist im Fall aber auch irgendwann einen Screenshot gesehen von $60 oder $70 und darum. Vielleicht sind das die Tariffs, ich weiß es nicht. und es hat nochmal letztes Remake gegeben, wo auch teuer war. Ich weiß gar nicht, Silent Hill ist vielleicht auch teuer gewesen, aber selbst finde ich halt, na ja gut, das ist schon vergleichbar. Ja. Selbst ist es schon noch mehr neu. Da scheinen die Level und so ja schon gleich zu sein. Bei Silent Hill.
Silent Hill ist komplett neu, ja, voll. Ja.
Darum ist es schon noch ein bisschen mehr neu als da. Ja. Aber ey, also, ja. Ja, genau, aber echt teuer, ja, das ist ein guter Punkt. Ich finde das also schon, das ist ein saftiger Preis.
Das ist ja, und verfügbar auch für alle Konsolen, nehme ich an, oder?
Ja, genau. Switch nehme ich jetzt mal an, nicht.
Nein, Switch ist es nicht tatsächlich. Chronos übrigens noch als Ergänzung ist ein bisschen billiger. Das ist nur 60 Stutz, je nachdem, oder 60 bis 70 auch für alle Konsolen, inklusive Switch 2 erhältlich.
Hey, dann haben wir noch das dritte Game, das vermutlich auch günstiger ist, aber vermutlich immer noch zu teuer.
Ja, Lost Soul Aside. Ich weiß gar nicht, ist das echt günstiger? Das muss ich auch schnell schauen. Das würde mich sehr wundern. Das ist schon 70, also so Standard. Okay. Hey, ja, ich will nicht fies sein zu dem Spiel, aber es ist wirklich nicht gut. Und der Grund, wieso ich nicht fies sein will, weil die Entwicklungsgeschichte einfach sehr faszinierend ist. Das Spiel befindet sich in Entwicklung seit 2014, also über 10 Jahre. Super krass. Oh, ja. Wow. Und es hat mega viele Leute, die lange darauf gewartet haben, die sich sehr darauf gefreut haben, weil halt immer wieder so Screenshots und Snippets aus dem hast gesehen. Und es geht mega nach Final Fantasy aus. Ich glaube, wenn du mal Final Fantasy gespielt hast, eines von den modernen, dann wirst du dich hier sofort daheim fühlen. Und darum waren recht viele Leute gehypt auf das. Und jetzt eben, je mehr ich darüber erfahren im Voraus, habe ich so spannender gefunden. Ich habe gedacht, komm, schau mir das mal an. Bestelle ich mal einen Review-Key. Und ich bin aber wirklich echt enttäuscht, was das schlussendlich ist geworden. Genau, aber nochmal schnell zurück zur Entwicklung. Es hat angefangen als Solo-Projekt von einem chinesischen Entwickler. Und nachher ist Sony darauf aufmerksam geworden, 2016, und hat angeboten, das finanziell zu unterstützen. Und dann hat er sein eigenes Unternehmen gegründet, dann sind ein bisschen mehr Leute dazugekommen. Ich glaube, am Ende waren es irgendwie 40 Leute gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Aber es hat als Solo-Projekt gestartet. Und Sony, beziehungsweise PlayStation, das finde ich noch recht spannend, hat so ihre Hero Projects. Hast du von denen mal gehört, Phil? Mhm. Sie heisst China Hero Project, sie heisst India Hero Project und MENA Hero Project, also Middle East und North Africa. Und das Ziel von diesen Hero Projects ist es halt, Entwicklerstudios in diesen Gebieten zu unterstützen, finanziell oder mit anderen Ressourcen, mit Know-how, mit Zugang zu ihrem Netzwerk, was sie halt haben bei den PlayStation Studios, dass sie coole neue Games können machen für ihre Konsolen, aber auch für PC geben sie es gleichzeitig aus. Und ich finde es ein geiles Programm grundsätzlich. Und das ist halt eines der ersten Spiel, das sozusagen in diesem Programm ist aufgenommen wurde und finanziell unterstützt wurde. Und so. Darum eine coole Geschichte drumherum. Aber eben, das Endprodukt ist näher Katastrophe, würde ich sagen. eben, du spielst, also zur Story kann ich noch gar nicht so viel sagen. Ich habe jetzt 5 Stunden gespielt und du spielst irgendeinen Freiheitskämpfer, der gegen ein tyrannisches gegen einen tyrannischen Kaiser tut kämpfen und gleichzeitig kommen dann irgendwelche komischen Monster aus einer Paralleldimension, die die ganze Geschichte komplizierter machen und die Monster stellen eine Seele von deiner, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es Schwester ist oder sonst irgendetwas, aber von irgendeiner Person, die dir wichtig ist, stellen sie die Seele. Und deine Aufgabe ist es, die Seele wieder zu finden in diversen Paralleldimensionen, die du dann besuchst. Darum Lost Soul Aside, die Lost Soul musst du wieder finden. Sieht
auch aus wie ein schwarzhöriger Cloud, wie heißt er?
Cloud Strife, ja genau, eben, wirklich Final Fantasy to the max. Gameplay-mässig erinnert es so an ein Action-Spiel wie Bayonetta zum Beispiel. Also es ist wirklich mega schnelles Action-Gameplay und das ist gut. Das Kampfsystem finde ich, da haben sie, da merkst du, es hat Hand und Fuß, es macht Spass, es ist ultra viel los auf dem Bildschirm gleichzeitig. Du hast x Kombos, die du kannst merken kannst, mit starken Schlägen, schwachen Schlägen, abwehren, dodgen, und das kannst du alles zu riesen Kombos zusammenfügen. Und es sieht hure cool, es sieht relativ schnell hure cool aus, so als würdest du hure draus kommen, was du machst. Auch wenn ich immer noch oft einfach am Knöpfchen drücken bin und hoffe, dass irgendetwas Gutes dabei rauskommt. Aber eben, auch Waffen-Upgrades und so, mega tolles System, wo du kannst reinfuchsen und viel Zeit damit verbringen, zum besser werden und halt wirklich geile Kombos aus dem Ding rausholen. Aber abgesehen vom Kampfsystem ist halt alles andere sehr schlecht bis mittelmäßig. Also die Levels sind einfach riesig, aber leer. Also es gibt nichts Spannendes. Du läufst einfach durch riesige, leere Gebiete. Es ist wirklich so ein bisschen wie ein PS3-Game auf vielen Stellen. Also nicht visuell, aber so vom, weißt, so vom Vibe her. So wie, hey, okay, es sieht vielleicht auf den ersten Blick irgendwie noch cool aus, aber es gibt absolut nichts zu machen in diesen Levels. Du läufst einfach von Punkt A nach Punkt B und an jedem von diesen Punkten gibt es halt nachher Kämpfe, die du bestreiten musst.
Und damals warst du eben noch beeindruckt von der Illusion, von der Grösse, genau, und so, das hat das gelangt.
Aber die Illusion lenkt jetzt eben nicht mehr. Und du merkst, okay, das Spiel war wahrscheinlich wirklich eine sehr lange Entwicklung gewesen, weil du hast mega alte so Design-Elemente, die halt wirklich aus der Zeit gefallen wirken. Und es fühlt sich am Ende des Tages so ein bisschen wie ein Boss-Rush-Modus, also wo du von einem Boss zum nächsten gehst und zwischendrin passiert nichts Spannendes und du kämpfst und kämpfst und kämpfst. Oder wenn das Kampfsystem cool ist, irgendwann hast du es dann auch gesehen. Weißt du, irgendwann hast du es nicht genug gehabt. Grafisch eben ist es okay, technisch wirkt es recht wackelig, es ruckelt die ganze Zeit, wo mir nicht genau klar ist, wieso es jetzt ruckelt, weil absolut nichts los ist vom Bildschirm. genau, und was mich mega genervt hat, ist mein Begleiter. Ich habe so eine Drache, der mich die ganze Zeit begleitet. Der schwebt die ganze Zeit um mich herum. Das sich nervt. Erstens mal verdeckt er mir manchmal einfach die Sicht. Er ist echt gross. Also, weißt, so, er ist nicht so eine kleine Fee wie ein Zelda, die ab und zu um dich herumschwebt, sondern er ist einfach so ein Drache, der um dich herumschwebt. Und da in Cutscenes, er ist die ganze Zeit am Schweben. Also die ganze Zeit macht er so Runden um dich und fliegt dann manchmal schon durch die Leute in den Cutscenes. Also weißt, so, als wären sie nicht da. Und das ist ein hoher Arschloch. Er tut mich die ganze Zeit beleidigen. Weißt du, so, oh, das ist jetzt aber schlecht gemacht. Da bist du aber schlecht ausgewichen. Was würdest du nur ohne mich machen? Und, so. Und in den Optionen bin ich schauen, ob man das sich ausschalten kann, aber es geht leider nicht. Und er hat eine hure nervige Stimme, was auch noch dazu kommt. Und das ist so etwas, wo ich weiß nicht, wie lange sie das wird aushalten noch. Und allgemein, Voiceovers und so sind recht schlecht und Katzen sind halt einfach so ein bisschen zum Fremdschämen irgendwie. Aber es tut mir so leid, weil es ist so offensichtlich so ein Passion-Project von einem Solo-Entwickler, wo der Final Fantasy und Action-Spiel geil findet. Aber es ist leider, das Endprodukt kann ich im Moment nicht weiterempfehlen. Ich glaube, sie wird es fertig spielen, dass ich meine Gedanken noch zu Papier kann bringen, weil sie so viel gegensätzliche Dinge haben. Einerseits cool ist so ein Projekt, das unterstützt wurde, aber das Endprodukt ist scheiße. Aber im Moment tendiere ich wahrscheinlich eher zu einem 2 von 5 und würde jetzt wirklich nur Leute empfehlen, die unbedingt irgendwie ein Actionspiel haben oder wo Final Fantasy so geil finden, dass sie alles spielen, wo entfernt irgendwie nach Final Fantasy aussieht.
Ich habe das Gefühl, wenn ich nochmal irgendwas anderes reindrücken würde, aber all den guten Games, dann würde ich noch das Metal Eden zocken. Von dem habe ich noch gut gehört.
Das sieht doch spannend aus, ja.
So ein Titanfall 3-mäßig. Ja, gut, aber Lost Soul Aside, genau. Ja, man kann.
PC und PS5, ja, eher nicht.
Alles klar. Ja gut, also dann danke ich fürs Mitmachen und fürs Zuhören und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss miteinander.
Ciao miteinander.